Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schönen Dienstagabend euch zusammen. Begrüße euch zu Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Spannende Stunde haben wir vor uns. Wir haben einen tollen Gast. Oliver Rohrbeck ist heute Abend bei uns. Den kennt ihr selbstverständlich als Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Wahrscheinlich auch als Synchronstimme von Ben Stiller. Und als Stimme von Gru, diesem komischen, lustigen, bösen Typ aus Ich einfach unverbesserlich. Nächste Woche kommt da der dritte Teil in die Kinos. Heute Abend sprechen wir mit ihm über das Synchron-Business. Außerdem haben wir Anna Wollner nach New York geschickt. Uns ist ja kein Weg so weit für euch. Da hat sie Scarlett Johansson getroffen, unter anderem zur Girls-Komödie Deftics ter Art, Girls Night Out. Heißt, der Film startet am Donnerstag in den Kinos. Ob und wenn ja, was der kann, das gucken wir uns heute Abend an. Außerdem neu im, ja eben nicht Kino, sondern bei euch zu Hause auf dem Sofa, wenn ihr wollt, ist der Netflix-Film Okja. Der ist dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes angelaufen, obwohl er gar nicht ins Kino kommt. Da gab es einige Kontroversen drum. Auch deshalb werden wir uns diesen Film heute Abend nochmal ganz genau anschauen. Das sind die Themen für eine Stunde Film heute Abend. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ist irgendwie ein bisschen so ein vergesslicher Dienstag heute, habe ich das Gefühl. Nämlich noch eins vergessen, ein Thema der Sendung für heute Abend wollte ich gar nicht. Axolotl Overkill. Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an den Bestseller von Helene Hegemann, 2010 rausgekommen. Jetzt ab Donnerstag im Kino und zwar verfilmt von der Buchautorin selbst als Regisseurin. Spannend, gucken wir im Lauf der Sendung auch noch rein, wollte ich nicht vergessen haben. Zuerst zu was anderem, denn man könnte ja durchaus denken, die Idee hinter der Komödie Girls Night Out war so in etwa, was Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha und Ed Helms in Hangover können, das können Frauen auch. Wir hatten das Thema zuletzt ja häufiger. Es schlägt in Hollywood gerade sozusagen die Stunde der Frauen. Frauen müssen gerade all das nachholen, was für Männer seit Jahrzehnten selbstverständlich ist im Filmgeschäft. Also Actionfilm-Hauptrollen spielen, gefährliche Filmbösewichte sein, Superhelden verkörpern und eben auch Komödien mit derbem Humor unter der Gürtellinie drehen. Genau das haben Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Ilana Glazer und Gillian Bell gemacht. Und jetzt am Donnerstag kommt diese Frauenkomödie über einen schief gelaufenen Junggesellinnenabschied in die Kinos. Mit einem, der nicht nur extrem an Hangover erinnert, sondern in Teilen auch an den viel besseren Very Bad Things. Ob das jetzt wirklich lustig geworden ist und was die fünf Ladies im Notfall dann auch zu ihrer Verteidigung dazu zu sagen haben, das erzählt euch Anna Wollner. Die hat die Damen nämlich höchstpersönlich in New York zum Interview getroffen und versucht, mit ihnen über weiblichen Humor unterhalb der Gürtellinie zu sprechen.
It's all over the place.
It's witty. It's witty, it's bold, and then it is grounded, you know, with the scary parts of it are grounding and add gravity to the comedy. At first it feels light, but then you're in it so deep. It's heavy. At first it's like it's pretty dynamic.
So kann man es auch zusammenfassen. So fassen es jedenfalls Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Ilana Glazer und Gillian Bell zusammen. Girls Night Out ist seit über 20 Jahren die erste R-Rated-Komödie unter der Regie einer Frau, nämlich Broadchurch-Serienerfinderin Lucia Aniello. Saturday Night Live-Star Kate McKinnon sieht dank Girls Night Out für Frauen und Komödien vollkommen neue Möglichkeiten.
Paul Downs und Lucia Aniello have a very fresh voice that I feel like is grounded in like progressive values and wanting to put new dynamics on screen that haven't really been explored before and new types of people. It just feels very modern and very like not something you've seen before. Just jokes about new things that haven't really been commented on yet. And so it feels exciting to be part of that.
McKinnon spielt im Film einen Teil einer alten Mädelsklicke, die sich für den Junggesellenabschied von Jess, gespielt von Scarlett Johansson, wieder trifft und es ein Wochenende so richtig krachen lassen will. Mit allem, was dazugehört. Von Peniswitzen über zu viel Alkohol und dem obligatorischen Stripper, der nach einem Fauxpas allerdings tot am Boden liegt.
Der Kerl hat aufgehört zu atmen! Scheiße.
Kann jemand erste Hilfe?
Oh mein Gott.
Ich guck mal auf YouTube.
Nein.
Oh nein.
Er hat keinen Puls.
Er ist tot.
Girls Night Out geht dabei genau dahin, wo es weh tut. Leicht hysterisch unter die Gürtellinie. Oder wie Scarlett Johansson sagt.
This script for me, it was really lean. It's a rare thing to read a script and be like, this is actually, works the whole thing. Works really well, and even though, you know, when I talked to Paul and Lucia about it, and we talked about sort of like amping up different character relationships just so it became a little bit more of like an ensemble, the script itself was so, it was really like a perfect little kind of nugget. It was just a really good read.
Ein kleiner Schatz oder eben ein Film, der in der Tradition von Hangover und Co. steht. Nur eben mit einem weiblichen Ensemble, das die schmutzigen Witze und das offensichtliche Fehlverhalten an den Tag legen darf. Gillian Bell, die im Film die obligatorische dicke Freundin spielt und für die emotionalsten Momente sorgt, kann die Verwunderung darüber verstehen.
Men for some reason have been put in this place, they're easier to relate to sometimes for people, and it's unfortunate.
Or it's just that we see it less, so it seems like it's funnier right now because it's new.
Exactly.
Maybe, you know what I mean?
But I'm hoping that comes around. Like I was saying, I hope people will watch this movie and be like, oh my gosh, I'm so much like Jess, or I'm like Pippa. Like I would love for a man to relate to these characters because they're so different and unique and special, and I just think that would be really cool.
Zeit, die Polizei zu rufen, ja? Nein, nicht die Polizei, wir sind high. Lass uns erst die Drogen loswerden und dann die Polizei rufen.
Klar, ist ja nur ein toter Stripper, cool.
Richtig lustig ist Girls Night Out selten. Aber trotzdem ist der Film für Hollywood geradezu progressiv. Denn selbst nach Brautalarm und Amy Schumers Dating Queen sind komödiantische Frauen-Ensemble-Filme mit derbem Humor noch immer eine Seltenheit. Ilana Glaser und Zoe Kravitz meinen, die Ursache dafür gefunden zu haben.
Because we live in a sexist country.
I mean, I guess all business is misogynistic, but Hollywood can be particularly. And it's sort of like coded in this thing that makes you not realize it. But I feel in a way like we've been like asleep at the wheel or something for 20 years. I'm like, I feel like the industry has nodded off in a way, and now it's coming back where women are just creating content. And for us too, it's like in our childhood, like I did not see comedy, much comedy starring women. It is such a pity.
Die Identifikationsfiguren, wenn sie auch nicht unbedingt eine wirkliche Vorbildfunktion haben, sind hier geschaffen. Und dennoch sind es keine wirklichen Figuren, sondern nur Abziehbilder von Stereotypen. Um hier richtig Spaß zu haben, muss man bereit sein, sein Niveau an der Kinokasse mit abzugeben. Und vorher, währenddessen und danach richtig viel zu trinken. Muss man im Kino aber auch mal dürfen. Als Frau und als Mann.
Sehe ich ganz ähnlich. Kann man machen, muss man nicht. Hat gar nichts damit zu tun, dass hier mal 5 Mädels in der Hauptrolle sind, sondern dass wir mit dieser Art von eskalierendem Junggesellenabschieds-Pipi-Kaka-Humor allein durch die 3 Hangover-Filme eigentlich gesättigt genug sind. Meine Empfehlung alternativ, Very Bad Things von 1998. Christian Slater, Cameron Diaz und John Favreau. Das ist das Original und der beste und böseste Junggesellenabschiedsfilm, der überhaupt jemals gedreht wurde. So, der ist alt und gut, das hier ist neu und gut.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Wir brauchten ein Wunder und haben eins entwickelt. Dieses einzigartige Geschöpf ist die Revolution in der Nahrungsmittelindustrie. Unsere Superschweine werden nicht nur groß und wunderschön sein. Ihre Aufzucht und Haltung ist extrem umweltfreundlich. Sie brauchen wenig Futter und produzieren wenig Ausscheidungen. Und am allerwichtigsten, sie schmecken einfach verdammt gut.
Eigentlich doch eine gute Idee, könnte man denken, ne? Eine für die Masse an hungernden Menschen auf diesem Planeten gezüchtete Supersau, ein Speiseschwein, das wenig Dreck macht, nicht viel frisst und wahnsinnig viel Fleisch abwirft, könnte, konjunktiv, weil das hier eben keine Doku der Welternährungsorganisation ist, sondern der neue Fantasy-Thriller von Bong Joon-ho. Dessen zweiter Film ist das hier, heißt Okja. Ihr habt hoffentlich den ersten von Ho gesehen, das war nämlich Snowpiercer. Diese dystopische Zukunftsutopie, in der alle noch lebenden Menschen auf der völlig vereisten Erde in einem gigantischen Zug leben. Vorne die Superreichen und je weiter man im Zug nach hinten kam, desto ärmlicher und fieser wurden die Zustände. Nicht gesehen, dann House of Hauptaufgabe Snowpiercer. Das ist jetzt also hier der zweite Film vom selben südkoreanischen Regisseur, in dem es eben um die Idee geht, super Schweine zu züchten, die immens viel Fleisch abwerfen sollen. Gezüchtet von einer fiesen Genfirma in New York, deren erbarmungslose und hyperaktive Chefin von Tilda Swinton gespielt wird. Witzige Randnotiz dazu, in Snowpiercer war sie auch schon der Bösewicht des Films, da ist Ho in seiner Besetzung offenbar sehr konsequent. Einmal böse Tilda, immer böse Tilda. 26 dieser Superschweine hat die Genfirma bei Farmern auf der ganzen Welt verteilt. Dort sollten sie 10 Jahre lang groß und fett gezüchtet werden. In Japan ist das jetzt in der Zwischenzeit auf einem kleinen Hof ganz versteckt auf dem Land geschehen, so einem verborgenen kleinen japanischen Bergdorf weit ab der Zivilisation. Da ist das Superschwein Okja großgezogen worden, sehr liebevoll von so einer Art japanischer Heidi mit ihrem japanischen Almöhi-Großvater. Optisch vorstellen müsst ihr euch die Superschweine übrigens wie Elefanten auf kurzen Beinen oder wie Nilpferde in Elefantengröße. Der Kopf erinnert dabei an so eine Mischung aus Nilpferd, Mops und Fuchur, der Drache aus Die unendliche Geschichte. Friedliche Fleischriesen noch dazu, super niedlich und mega intelligent, also eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man so töten möchte. Blöderweise ist jetzt aber der Moment gekommen, an dem die böse Tilda ihre noch höchst lebendige Speisung der 10.000 wiederhaben will. Der ist die Niedlichkeit der Superschweine mal herzlich egal. Und die Japan-Heidi, der Japan-Almöhi und Okja werden unter einem Vorwand nach New York gelockt. Keine gute Idee. Ganz ähnlich wie in King Kong passt Okja nicht in die Großstadt, wird aber trotzdem gefangen genommen, was Okjas kleine Freundin natürlich nicht auf sich sitzen lassen will. Und damit wird sie natürlich zum Problem des mächtigen Genfleischkonzerns. Anders gesagt, klein Japan Heidi David gegen den großen bösen Genfleischkonzern Tilda Goliath. Als Okja dieses Jahr beim Filmfest in Cannes gelaufen ist, da gab es mächtig Gemotze, eben weil er nicht in die Kinos kommt, sondern ein Film ist, der ab morgen bei Streamingdienst Netflix zum Angucken bereitsteht. Das war für viele der alten Festivalherren ein Unding. Sollt ihr euch den jetzt angucken oder nicht? Also ein gewisses Faible für Fantasy und auch für diese spezielle Asien-Bildsprache und Manga-Romantik sollte man mitbringen, auch wenn es kein gezeichneter Manga, sondern ein Realfilm ist, aber es hat einfach was davon. Die Story beginnt etwas träge und vielleicht ein bisschen zu verspielt, das fand ich schade. Erst am Ende schafft sie es, auf den eigentlichen Punkt zu kommen, nämlich auf Massentierhaltung und ein wildes, brutales Rumexperimentieren mit Lebewesen, nur um irgendwie den Komfort für die Menschen zu erhöhen. Also am Ende, da packt er ein. Bis dahin hat man eine niedliche Fantasy-Story gesehen, bei der man auch immer wieder mal über inhaltliche Ungereimtheiten stolpert. Starke Schauspieler haben wir. Die junge Asiatin ist toll, Tilda Swinton ist toll, Jake Gyllenhaal toll in einer bizarren, aber sehr witzigen Nebenrolle. Immer so ein bisschen für den Comic Relief verantwortlich. Ich sag mal so, da er bei Netflix ja eh im Preis mit drin ist, gebt ihm eine Chance. Die Bildästhetik, die Darsteller, das Ende vom Film lohnen sich. Mit der Story bis dahin dürfte halt einfach nicht so streng sein. Wenn ein Mensch, der etwa Mitte 40 ist, seit über 40 Jahren Filme synchronisiert, dann muss er da schon ein ganz besonderes Händchen oder eher Stimmchen für haben. Oliver Rohrbeck hat es. Seit fast 40 Jahren ist er Justus Jonas bei den 3 Fragezeichen, zusammen mit seinen Kollegen Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich, aka Peter Shaw und Bob Andrews, vertont er auch heute noch jede neue Folge. Er ist aber auch Hörspielproduzent seines eigenen Labels in Berlin, der Lauscher Lounge. Er ist die deutsche Stimme von Ben Stiller und von Gru, der Hauptfigur aus dem Animationsfilm Ich einfach unverbesserlich. Was ist er noch? Klar. Unser Gast jetzt in eine Stunde Film.
Sollen wir mal anfangen, uns zu unterhalten?
Ja.
Schön. Oliver Rohrbeck, die Speerspitze der deutschen Synchronelite, zusammen mit Leuten wie vielleicht Andreas Fröhlich und Detlef Bierstedt und Gerrit Schmidt-Voss. Aber du als jemand, der das schon so wahnsinnig lange macht, kann man, glaube ich, wirklich sagen, seit 40 Jahren oder über 40 Jahren, du hast ultra früh angefangen, diese Synchronarbeit an sich, egal welcher Film das ist, was hat die heute noch für eine Bedeutung für dich?
Na, es macht mir immer noch unglaublichen Spaß. Das ist für mich Berufung, also Beruf. Ich mache das unglaublich gerne, weil ich die Möglichkeit habe, als Schauspieler in viele verschiedene Rollen zu schlüpfen. Nun mache ich das ja nicht mehr nur ausschließlich, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile interpretiere ich ja sehr, sehr viele Hörbücher und mache Live-Auftritte mit Lesungen und Live-Hörspielen, was ich finde, was mein Leben in meiner ganzen Sparte noch extrem bereichert, dass ich noch mehr Abwechslung habe. Und dadurch komme ich seltener zum Synchronisieren, aber immer wenn ich es dann mache, macht es dadurch, dass ich es seltener mache, noch viel mehr Spaß. Also ich liebe das. Ich habe das vorhin gerade erzählt. Ich habe gestern in einer neu aufgetauchten Staffel von Walker Texas Ranger mit Chuck Norris einen Waffenhändler gesprochen. Hat das einen Spaß gemacht. Also insofern ist es doch toll, in was für Möglichkeiten man hat, in was für Rollen man alles schlüpfen darf, mit denen ich sonst, wenn ich jetzt nur, wenn ich selber vor der Kamera stehen würde, nie besetzt werden würde. Also ich darf da unglaublich viele Dinge tun und das ist doch super.
1973 war die erste Rolle, Pinocchio. Der Legende nach konntest du damals kläglich lesen. Wie ging das im Synchronstudio?
Ja, das war sogar, glaube ich, entweder 71 oder 72. Die mussten mir den Text immer vorlesen und das sind so kleine Takes schneiden, dass ich mir das als Kind merken konnte. Aber das hat mir Spaß gemacht und dann ist noch so, manchmal, wenn du als Kind hast du noch nicht die richtige Reaktion, da hast du die Leinwand vor dir und dann hast du den Text dir endlich gemerkt und was der da spielen soll, weißt du auch. Und dann kommt die Aufnahme und dann, oh, scheiße, jetzt hat er schon angefangen, ich war zu spät, Entschuldigung. Dann kam noch jemand und hat dich getippt. So ganz klein bisschen, bevor der Mund sich öffnete, tippte der, dann hast du schon angefangen und dann saß es genau drauf.
Wahnsinn. 45 Jahre weiter bist du jetzt der doppelte Drew in einer Ich-einfach-unverbesserlich-Doppelrolle. Die Marion Schöneck, Synchronregisseurin, die dich auch gut kennt, hat mir mal erzählt, wenn der Olli ins Studio kommt, dann freuen wir uns immer alle, weil wir schnell fertig sind. Weil der macht 240 Takes in 242 Versuchen. Bei der Routine, die du hast, ist dann sowas jetzt nochmal vielleicht ein anderer Ansporn, mit zwei sich ähnelnden, aber doch unterschiedlichen Stimmen dann spielen zu dürfen innerhalb eines Films? Weil das kommt dir so häufig nicht vor.
Nee, das kommt gar nicht häufig vor. Und das, das war ein ganz großer Spaß, aber auch eine große Erfahrung. Wir mussten daran tatsächlich eine ganze Weile arbeiten. Ich erzähle mal eine ganz kleine Nebengeschichte. Ich habe irgendwann mal synchronisiert und dann kam von unten ein Tonmeister aus einem anderen Studio. Du, wir haben hier gerade ein neues System eingebaut. Kannst du mir mal helfen, nur ein paar Takes da reinsprechen? Und dann haben wir so von 5 Takes habe ich alle Rollen gesprochen. Und das haben wir uns dann angehört, aber da habe ich die Stimmen auch nicht unterschiedlich gemacht, sondern habe einfach nur dann hier den Mann und die Frau und dann da noch den und so. Und dann haben wir das mal durchlaufen lassen. Das war gruselig. Das ist ein Gruselfilm, also Effekt, wenn du alle Rollen mit der gleichen Stimme hast. Der auch. Da kannst du einen Gruselfilm draus machen. Jetzt durfte ich also mal zwei Rollen in einem Film sprechen. Natürlich Zwillingsbrüder, das bietet sich an. Und es sollte ja auch zu hören sein, dass das Zwillingsbrüder sind und die sich gleich anhören, aber sie sind vom Charakter so unterschiedlich, dass es klar sein musste, sie würden sich unterscheiden. Gru war mir natürlich klar, wie der klingen muss und der war auch vom Akzent klar und bei Drew war das nicht klar, da hieß es erst, der braucht einen mediterranen Akzent. Damit konnten wir jetzt alle nicht so viel anfangen und haben das auch im Original nicht unbedingt so rausgehört, was das jetzt für ein Akzent sein soll und haben auch dann gesagt, wir lassen den so gut wie weg. Er hat also eigentlich keinen Akzent, aber er ist von seiner Art zu sprechen vollkommen anders als Gru, also daher auch von der Tonlage. Er ist halt der größere Schisser, er ist hysterischer, er lacht hysterisch, er spricht mehr in der Kopfstimme, das darf dann natürlich auch nicht nerven. Da muss man dann aufpassen, aber dafür hat man dann einen Synchronregisseur, der einen reguliert und sagt, oh, pass mal auf, da wirst du jetzt doch zu spitz rausgelacht und mach das mal nochmal bitte.
Ja. Du bist dein Gru, Steve Carell ist sein eigener Gru im Original. War es dann nochmal wesentlich für dich, wie sehr er die Nuance verändert hat? Also bist du quasi musikalisch ausgedrückt, wenn er den Gru eine Terz höher ansetzt, musstest du auch die Terz höher oder war die Vorgabe da egal und ihr habt den eigenen Drew gefunden?
Nee, eigentlich wollen wir uns ja immer gerne ans Original halten. Also es soll gerne so sein wie im Original. Diese Produzenten, die planen so einen Film 5-6 Jahre, Der kostet viele, viele Millionen in der Herstellung. Die haben das Recht darauf, dass wir das so ordentlich wie möglich machen und das so wiedergeben, wie die sich das schlauerweise überlegt haben. Also wenn wir da jetzt was völlig anderes drauf machen und dann sagt der ist aber nicht erfolgreich gewesen in Deutschland, dann lag das daran, was die sich ausgedacht haben. Also wir wollen es gerne so machen, wie die sich das für ihren Erfolg überlegt haben. Ich habe dann versucht, mich an die Stimme von Steve Carell daran zu arbeiten, aber er hat in den Höhenlagen noch andere Möglichkeiten als ich. Und da musste ich dann so ein bisschen was anderes finden. Also meine Kopfstimmen klingen tiefer als Steve Carell, glaube ich, auf jeden Fall.
Wir müssen kurz noch den Bogen irgendwie versuchen zu schlagen auf die andere große Verbindung, die wahrscheinlich die allermeisten mit dir haben werden. Nicht nur die zigtausende, die im Stadion gesessen haben und euch zugeguckt haben. Bei mir ging es ja los mit Julian von den 5 Freunden. Erst dann kam bei mir Justus Jonas. Das machst du seit unfassbaren auch, glaube ich, jetzt 40 Jahren.
Fast, ja, also seit 79.
Mit Andreas und Jens zusammen, ihr feiert fast 40-jähriges Bestehen. Es ist Wahnsinn, dass das immer noch geht heute. Du hast eben selbst die Nuancen angesprochen. Könnten wir da jetzt diesen Feldversuch machen, Schalter an, Schalter aus, Justus Jonas und im Vergleich dazu Ben Stiller, um mal klarzukriegen, weil du sagst, 5-mal mit derselben Stimme gesprochen ist wie ein Gruselfilm.
Also sagen wir mal so, wir könnten jetzt den Feldversuch starten mit Justus Jonas und Gru und Dru, ja. Weil Ben Stiller, den spreche ich, wenn er im Bild vorhanden ist. Ich kann mich schwer als Ben Stiller ausgeben, wenn wir nicht wissen, spricht er diesmal einen nerdigen Liebhaber, der am Ende wieder die schönste Frau der Welt abkriegt, oder ist er ein Sportstudiobesitzer mit so einem Proleten-Schnurris, hat er ja auch schon gespielt, dann spielt er ganz anders. Also Ben Stiller ist schwer wiederzugeben, wenn wir ihn visuell nicht da haben.
Okay.
So, Justus Jonas ist natürlich klar, das ist ein 18-Jähriger und der kennt die beiden nicht. Der sagt, hey Kollegen, wer seid denn ihr beide? Oh, bist du ein komischer kleiner Fettklops, sagt Gru dann zu dem. Und Dru macht dann, Fettklops habe ich ja noch nie gehört.
Vielen Dank, Oliver Rohrbeck.
Sehr gerne.
Ab nächster Woche ist Ich einfach unverbesserlich 3 im Kino. Dann werfen wir auch einen Blick zusammen rein. Zusammen mit der Stimme übrigens der weiblichen Hauptdarstellerin des Films, Martina Hill. Nächste Woche bei uns. Könnt ihr jetzt schon mal anfangen, euch drauf zu freuen.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Leak oder PR? Schon spannend, was im Netz gerade so abgeht in Sachen Filmset-Berichterstattung. Die einen Fans feiern einen ersten Blick in die Zukunft, die anderen regen sich über Details auf, die dadurch viel zu lange vor Filmstart verraten werden. Aber der Reihe nach. Gleich 2 heiß ersehnte Superhelden-Blockbuster werden zurzeit gedreht. Zum einen das Finale der Avengers, Infinity War 1 und 2. Und zum anderen die Deadpool-Fortsetzung. Und weil wir nun mal mitten im Social-Media-Zeitalter leben, gibt es natürlich diverse Postings und Tweets von eben diesen beiden Filmsets. Die Frage ist nur, welche davon sind wirklich vom Verleih gesteuert und sollen die Fans erreichen und welche werden von Paparazzi eingeschleust? Die Fans sind sich uneins, vor allem weil zurzeit Bilder vom Avengers-Dreh kursieren, die dann doch ziemlich viel verraten. On-Location-Schnappschüsse aus Atlanta, auf denen teilweise sogar Detailveränderungen an den Superheldenkostümen zu sehen sind, und das ist einigen Fans dann doch zu viel Spoiler. Unser Tipp, wenn irgendwas in der Timeline nach Downey Jr. aussieht, mit flinkem Daumen schnell drüber scrollen. Aus den 4 Blocks direkt zum Tatort. Steile Karriere für Almila Bagriacic. Almila wer? Es handelt sich um die junge Frau, die gerade mit der Serie 4 Blocks für Aufsehen gesorgt hat. Sie spielt daneben Kida Koda Ramadan, eine der Frauen aus dessen kriminellem Hamadi-Clan. Eben dieser Almila nutzt Mies nun davon, dass Sibel Kekeli nach 13 Folgen Tatort im ersten sagte, es reicht, und bekanntlich ausgestiegen ist. Denn damit zieht Almila nun aus ihren 4 Blocks in Berlin-Neukölln direkt ins Polizeipräsidium nach Kiel, um dort Axel Milberg als neue Kommissarin zu unterstützen. Der federführende NDR ist begeistert von der neuen Mitarbeiterin, lobte auch deren fernsehpreisprämierte Rolle im NSU-Dreiteiler. Schon ab heute steht Almila Bagriacic ein erstes Mal gemeinsam mit Axel Milberg vor der Kamera. Gedreht wird für den neuen Kiel-Tatort Borowski und das Haus der Geister. Und jetzt alle dreimal mit den Fingern auf die Hutkrempe tippen, dran entlangwischen und weg. Kennt ihr den noch? Ist ganz schön lange her. Diesen freundlichen, älteren Herrn im Anzug mit der Melone auf dem Kopf, der immer den Kindern geholfen hat und sich klitzeklein zaubern konnte. Pan Tao kommt zurück. Also nicht mehr der Original-Pan Tao aus den 70ern, dessen Darsteller Otto Simanek ist schon 1992 gestorben. Aber die Geschichten kommen zurück und wie es aussieht, sowohl als Serie als auch im Kino. Nach vierjährigem Verhandlungsmarathon, wie es in der dazugehörigen Pressemitteilung heißt, habe man sich endlich rechtlich einigen können. Nun werde das Projekt angegangen. Als erstes soll in den kommenden Tagen mit dem Casting des neuen Hauptdarstellers begonnen werden. Dann kommen die Drehbücher dran. Alles in allem ein echtes Langzeitprojekt. Denn, und das ist der schlechte Teil der guten Nachrichten, vor 2020 wird es nichts werden mit dem neuen Pan Tao. Bis dahin können wir alle noch in Ruhe üben. Dreimal mit den Fingern auf die Hutkrempe tippen, dran entlang wischen und weg.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Bist du völlig bekloppt? Soll ich dich aus dem Bett rausprügeln oder was?
Ich weiß, dass dein Leben kacke ist. Mein Leben ist auch kacke. Das Leben von Justin Bieber war auch kacke. Aber der hat sich zusammengerissen, hat sich seine Haare geföhnt und hat Millionen verdient.
Was?
Na, erkennt ihr euch wieder? War lustig damals in der Pubertät, ne? Wenn man morgens früh zur ersten raus musste, oder? Also vor allem für den, der einen wecken muss. Gott, oh Gott, meine armen Eltern. Hier im Film Axolotl Overkill ist es die 16-jährige Mifti, die nicht nur sich, sondern auch allen Menschen in ihrem Umfeld gehörig auf die Säcke geht. Sie hasst sich, sie hasst ihren Vater, ihren Bruder, sich, ihre große Schwester, die sie eben gerade geweckt hat, außerdem sich, ihre tote Mutter, sich selbst und alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Und sich natürlich. Nur ihr Haustier, ihren kleinen Lurch, den hasst sie nicht. Vermutlich aber auch nur, weil sie ihn für genauso verzweifelt und unnütz hält wie sich selbst. Ein Axolotl. Bitte? Was? Nachhilfe in Bio? Kein Ding. Professor Dr. Tom Sielmann hilft gerne. Der Axolotl Ambystoma mexicanum ist ein possierlicher kleiner aquatil lebender mexikanischer Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche. Er tritt natürlicherweise nur als Dauerlarve auf, das heißt, Axolotl erreichen die Geschlechtsreife, ohne ihre äußere Larvengestalt zu verändern und eine bei Amphibien sonst übliche Metamorphose zu durchlaufen. Auf Deutsch, der Axolotl ist ein ewig jugendlicher Schwanzlurch, der sich weigert, erwachsen zu werden, also quasi ein lebenslanges Pubertier. Zurück zu Mifti. Die legt sich, wenn sie nicht gerade mit ihrem Lurch um die Wette schweigt, mit allem und jedem an, der ihr unter die Augen kommt, auch mit der armen Essensausgeberin in der Schulkantine. Vorsicht! Language.
Nachtisch.
Du hattest schon Nachtisch.
Sind sie irgendwie gestört oder so?
Ach komm, halt die Fresse.
Steh auf, Fotze, und verbeug dich.
Bitte?
Steh auf, Fotze, und verbeug dich. Los!
Ja, muss das denn sein? Muss man denn so miteinander reden, liebe Mifti? Gut. Sie kann nichts dafür. Es war ja die gerade erst 25-jährige Autorin und Regisseurin Helene Hegemann, die sich die Dialoge ausgedacht hat. Das Buch, das dem zugrunde liegt, Axolotl Roadkill, das 2010 rauskam, war ein Bestseller. Da war Helene gerade mal 18. Allerdings war es dann auch ein Bestseller mit Beigeschmack, weil sie wohl ganze Passagen für die Story von einem Blogger abgeschrieben hat, der das damals gar nicht so YOLO fand. Wie dem auch sei, den Film hat sie jetzt auch selbst gedreht mit einer wirklich knallerguten Jasna Fritzi Bauer als Mifti. Daneben Laura Tonke, Marvi Hörbiger, die Mädels sind allesamt Granate im Film. Etwas zu drüber fand ich schon angedeutet, diese ganze Kraftausdrucksnummer. Nicht, weil ich so zart beseitet wäre, sondern weil einiges davon wirklich banale Effekthascherei ist. Es ist klar, Helene Hegemann will natürlich so authentisch wie möglich rüberkommen und auch an ihrem Buch von vor 7 Jahren dranbleiben. Trotzdem ist das hier wirklich eher die Albtraum-Variante einer absoluten Worst-Case-Pubertierenden. Und diese Form von permanenter Überhöhung ist dann eben kein Offenlegen des Kerns mehr, sondern eher irgendeine Form linguistischer Wutmasturbation, bis die Pelle brennt, sozusagen. Mifti muss durch alles durch, was irgendwie geht, Drogenpartys, Sex mit allem und jedem und jeder, inklusive der älteren Frau, in die sie sich verliebt. Die Optik erinnert dabei sowohl an den Jugendkult-Skandalfilm Kids von 1995 als auch an die grelle Bildgebung des Party-Desasters Project X. Und dann müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen so eine Kameraführung vorstellen wie in Sebastian Schippers One Take Wonder Victoria. Wenn ihr Übertreibungen mögt und raues, junges, deutsches Kino wollt, das lieber 20 Mal zu viel als einmal zu wenig auf die Kacke haut, dann ab Donnerstag ab ins Kino mit euch in Axolotl Overkill. Tja, das hilft nichts, es hilft nichts. Der Blick auf die Uhr enthüllt es gnadenlos. Es ist tatsächlich in 5 Sekunden, 3 Minuten vor 9. Und damit war es das dann für heute auch schon wieder mit einer Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Tom Westholt ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine herrlich schöne Woche. Ich sag tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.